Als ich schon jahrelang ein namhafter Schriftsteller war, wusste ich noch nichts von Politik und hatte ich noch kein Buch und keinen Aufsatz von Marx oder über Marx zu Gesicht bekommen. Ich hatte schon 4 Dramen und eine Oper geschrieben, die an vielen Theatern aufgeführt wurden. Ich hatte Literaturpreise erhalten und bei Rundfragen nach der Meinung fortschrittlicher Geister konnte man häufig auch meine Meinung lesen. Aber ich verstand noch nicht das ABC der Politik und hatte von der Regelung öffentlicher Angelegenheiten in meinem Lande nicht mehr Ahnung als irgendein kleiner Bauer auf einem Einödhof.
Der Schriftsteller, der hier von seiner späten Berufung zur Politik berichtet, war kein anderer als Bert Brecht. Will man etwas vom Brechtschen Marxismus oder besser von Brechts eigenwilligem Verhältnis zum Marxismus erfahren, dann wird es von einiger Bedeutung sein, dies festzuhalten. Brecht war längst bekannt, war längst ein angesehener dramatischer Poet, Lieblingslyriker des Kiepenheuer Verlages, hatte bereits Literaturpreise erhalten und war als Juror selber in solchen Wettbewerben aufgetreten, doch von Politik oder gar dem Marxismus verstand er noch nichts. Brechts Weg zum Marxismus begann spät, ohne äußere Einwirkung und sozusagen mit einem arbeitstechnischen Unfall.
1918 war ich Soldatenrat und in der USPD gewesen. Aber dann, in die Literatur eintretend, kam ich über eine ziemlich nihilistische Kritik der bürgerlichen Gesellschaft nicht hinaus. Nicht einmal die großen Filme Eisensteins, die eine ungeheure Wirkung ausübten, und die ersten theatralischen Veranstaltungen Piscators, die ich nicht weniger bewunderte, veranlassten mich zum Studium des Marxismus. Vielleicht lag das an meiner naturwissenschaftlichen Vorbildung. Ich hatte mehrere Jahre Medizin studiert, die mich gegen eine Beeinflussung von der emotionellen Seite sehr stark immunisierte. Dann half mir eine Art Betriebsunfall weiter. Für ein bestimmtes Theaterstück brauchte ich als Hintergrund die Weizenbörse Chicagos. Ich dachte, durch einige Umfragen bei Spezialisten und Praktikern mir rasch die nötigen Kenntnisse verschaffen zu können. Die Sache kam anders. Niemand, weder einige bekannte Wirtschaftsschriftsteller noch Geschäftsleute, einem Makler, der an der Chicagoer Börse sein Leben lang gearbeitet hatte, reiste ich von Berlin bis nach Wien nach. Niemand konnte mir die Vorgänge an der Weizenbörse hinreichend erklären. Ich gewann den Eindruck, dass diese Vorgänge schlechthin unerklärlich, das heißt von der Vernunft nicht erfassbar und das heißt wieder einfach unvernünftig waren. Die Art, wie das Getreide der Welt verteilt wurde, war schlechthin unbegreiflich. Von jedem Standpunkt aus, außer demjenigen einer Handvoll Spekulanten, war dieser Getreidemarkt ein einziger Sumpf. Das geplante Drama wurde nicht geschrieben, stattdessen begann ich Marx zu lesen. Und da, jetzt erst, las ich Marx. Jetzt wurden meine eigenen zerstreuten praktischen Erfahrungen und Eindrücke richtig lebendig.
Ein Betriebsunfall. Der Stückeschreiber Brecht stolpert über die Chicagoer Weizenbörse, die so prächtig funktioniert, dass niemand sie erklären kann. Hört auf zu schreiben und liest Marx. Tatsächlich gibt es aus dem Jahr 1926 ein solches Stück, Joe Fleischhacker betitelt, das Vorgänge um eine Weizenbörse behandelt. Abgebrochen hat Brecht es zwar wegen des Auftrags zur Drei-Groschen-Oper, aber es ist belegt, dass Brecht seitdem ein intensives Studium politökonomischer Schriften begann. Brecht begann seine sogenannten marxistischen Studien. Unter dieser Überschrift haben die Herausgeber seiner gesammelten Werke im Surkamp Verlag alle Notizen und Textfragmente, kurz alles, was Brecht sich zur Selbstverständigung innerhalb seines Marxismusstudiums aufschrieb, herausgegeben. Es handelt sich dabei um kurze Prosaformen zu marxistischen Themen, zum Problem etwa des Verhältnisses von Basis und Überbau, zur Frage der Dialektik, zum Verhältnis von Intellektuellen und Proletariat und ähnlichem mehr. Mit diesen Texten wird sich diese Sendung vornehmlich beschäftigen. Brecht also las zunächst einmal Marx. 8 Schuh tief stecke er im Kapital, schrieb Brecht an Elisabeth Hauptmann 1926. Dieser seiner ersten Lektüre des Kapital hat Brecht später eine kleine Notiz gewidmet. An ihr kann man schon ein erstes wichtiges Kennzeichen des Brechtschen Marxismus festhalten. Brecht schreibt:
Als ich das Kapital von Marx las, verstand ich meine Stücke. Man wird verstehen, dass ich eine ausgiebige Verbreitung dieses Buches wünsche. Ich entdeckte natürlich nicht, dass ich einen ganzen Haufen marxistischer Stücke geschrieben hatte, ohne eine Ahnung zu haben. Aber dieser Marx war der einzige Zuschauer für meine Stücke, den ich je gesehen hatte. Denn einen Mann mit solchen Interessen mussten gerade diese Stücke interessieren. Es war Anschauungsmaterial für ihn.
Karl Marx zum einzigen Zuschauer zu erklären, den er je gesehen hätte, ist allerdings, wo dieser Zuschauer nun schon gute 50 Jahre unter der englischen Erde lag, guter Brecht. Vom 8 Schuh tief drinstecken oder überhaupt der immensen Anstrengung, sich durch dieses Marx'sche Hauptwerk hindurchzuarbeiten, ist in dieser Notiz nichts zu spüren. Brecht sieht Marx so, als sei er ihm auf den Leib geschrieben. Gemessen am Schwierigkeitsgrad dieser 2.500 Seiten Kritik der politischen Ökonomie macht Brecht ganz offensichtlich eine Flucht nach vorne. Eine hintersinnige Flucht nach vorne aber, die etwas besagen soll. Brecht will Marx und dem Marxismus eine unmittelbare und gleichsam hautnahe Bedeutung geben, die seine eigene Arbeit betrifft und die Arbeit des Intellektuellen überhaupt. Fernab von allem bloß theoretischen oder scientistischen Problemen, mit denen irgendwelche Marx-Exegeten sich herumschlagen. Brecht verwahrt sich so gegen alle standpunktlose und neutrale Beschäftigung mit dem Marxismus. Dagegen richtet er sich, wenn er Marx zu seinem literarischen Freund erklärt, zum einzigen Zuschauer seiner Stücke. Das sollte man nicht vorschnell für bloße literarische Metaphorik oder für dichterische Freiheit halten. Marx zu literarisieren, das heißt, den Marx'schen Lehren eine völlig neue literarische Form zu geben, sie umzuschreiben und somit zu verfremden, das ist bei Brecht die durchgängige Tendenz. Erinnert sei an die Flüchtlingsgespräche, an die Fragmente des Tui-Roman und des Messingkauf, an die Koiner-Geschichten, wo immer wieder marxistische Themen in verschiedenster literarischer Form eingestreut sind. Das beste Beispiel bietet sicher das Büchlein Metis, Buch der Wendungen, wo Brecht, Marx, Engels, Lenin, Hegel, Rosa Luxemburg und sich selber auftreten lässt als chinesische Weisheitslehrer, die in dieser verfremdeten Gestalt ihre Ansichten über die große Methode oder der Aufbau der neuen Ordnung in Su verkünden. Brecht hat Marx und die anderen Theoretiker des Marxismus literarisiert und an einer Stelle diesem Verfahren einmal einen bezeichnenden Namen gegeben, Brechtisierung. So ist ein kurzer Text überschrieben, der eine These Lenins behandelt bzw. brechtisiert.
Brechtisierung. Lenin gibt Anleitung in der Bekämpfung des Redens von der Notwendigkeit. Wenn einer anfängt, von der Notwendigkeit zu reden und dass Anfang und Grenze des menschlichen Handelns festgelegt sei, widersprich ihm, denn er steht auf dem Boden der Tatsachen, er ist ein Lobredner des Bestehenden. Begnüge dich nie mit der Rede von der Notwendigkeit, sondern stelle klar, welche Klasse gerade diese Notwendigkeit festlegt. Nicht zufrieden mit dem Feststellen von Tatsachen, zeigst du ihren Inhalt und zeigst, dass sie jede andere Möglichkeit eines Ausweges ausschließen als die Aktion der unterdrückten Klasse selbst.
Was Lenin an die Adresse bestimmter russischer Marxisten gerichtet hatte, die auf unerbittlichen geschichtlichen Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung pochten, um praktische Aktionen des Proletariats zu verhindern, dies also fasst Brecht hier in der Form eines einfachen Gebots. Lenins These so in Gebotsform umzuformulieren, bedeutet natürlich auch eine Interpretation, dass nämlich eine geschichtliche Notwendigkeit niemals ein Einwand gegen unmittelbare und spontane Aktionen sein könne, hätte Lenin sicher nie behauptet. Im Gegenteil. Lenin selbst hat oft genug solche objektiven Notwendigkeiten gegenüber linksradikalen Aktionsplänen betont. Brecht aber löst Lenins These aus ihrem historischen Entstehungszusammenhang heraus und spitzt sie zu auf einen Punkt. Das Reden von der Notwendigkeit ist zu bekämpfen. Brecht macht aus Lenins historisch differenzierter These ein einfaches, eindringliches Gebot. Und das nennt er Brechtisierung. Ist das nun nur eine Stilübung und damit abzutun als Spielerei eines Literaten und seiner schöpferischen Freiheit? Keineswegs. Doch um zu verstehen, welchen politischen und theoretischen Sinn diese literarische Praxis Brechts hat, ist es entscheidend, sie im Zusammenhang zu sehen mit einer anderen Auffassung des Marxismus, die von Karl Korsch entwickelt worden ist, einem marxistischen Theoretiker, mit dem Brecht praktisch von Beginn seiner marxistischen Studien an zusammengearbeitet hat. Wir brauchen uns jetzt bei Person und Theorie von Korsch nicht lange aufzuhalten, weil der brechtsche Text, um den es geht, schon mit ihm zu tun hat. Man findet es bei Brecht sehr oft, dass er seine vielfältigen literarischen Formen nicht selbst erfindet, sondern, wie im Fall der Drei-Groschen-Oper zum Beispiel, wo er ohne Quellenangabe eine Villon-Übersetzung benutzte, immer wieder vorgefundene Formen einfach kopiert. So auch hier bei der Brechtisierung. Von Karl Korsch stammt nämlich ein Text, der Sorellisierung überschrieben war und bis in die Einzelheiten hinein als eine Art Vorlage für Brecht diente. Und wenn Brechtisierung so viel heißt, dass Brecht jene Lenin-These in seiner eigenen Manier formuliert hat, dann heißt Sorellisierung nicht mehr, als dass Korsch in der Manier eines anderen marxistischen Philosophen zu schreiben gedenkt, nämlich Georges Sorels. Dieser Georges Sorel hatte mehrfach seine Ansichten in sehr prägnante, straff gegliederte und grammatisch durchsichtig gebaute Lehrsätze gekleidet. Ähnlich macht es jetzt Korsch.
Thesen über aktivistischen Materialismus. Inhalt nach Marx und Lenin, Form nach Sorel. Sorellisierung. Erstens, es hat wenig Nutzen, wenn man der subjektivistischen Lehre von der entscheidenden Rolle der Persönlichkeit im historischen Prozess nur eine andere, ebenso abstrakte Lehre gegenüberstellt, die von der Notwendigkeit des gegebenen historischen Prozesses spricht. Es ist nützlicher, so genau wie möglich die gegensätzlichen Beziehungen zu erforschen, die sich aus den materiellen Produktionsverhältnissen einer gegebenen ökonomischen Gesellschaftsformation für die an ihr beteiligten gesellschaftlichen Gruppen ergeben. Zweitens. Man wirft viel Licht auf die Geschichte, wenn man gegenüber jeder behaupteten Notwendigkeit eines geschichtlichen Prozesses die Fragen stellt: a. Durch die Aktion welcher Klassen notwendig? B. Welche Folgen ergeben sich aus dieser Notwendigkeit für die durch sie in ihrer Aktion gehemmten Klassen?
Schon beim ersten Hören wird man sicher eine gewisse Formverwandtschaft dieses Textes von Korsch mit dem vorhin von Brecht gehörten feststellen können. Um aber nun dem auf die Spur zu kommen, was es inhaltlich mit diesen literarischen Formexperimenten auf sich hat, ist ein kurzer Rückgriff auf die entsprechende marxistische Lehre vonnöten. Im traditionellen Marxismus, das heißt in der Lehrmeinung, so wie sie auch heute noch von den kommunistischen Parteien des sozialistischen Lagers vertreten wird, wird die bürgerliche, wie Korsch sagt, subjektivistische Lehre von der entscheidenden Rolle der Persönlichkeit im historischen Prozess ersetzt durch jene Auffassung, die besagt, dass die geschichtliche Entwicklung von Gesellschaften und Staaten bedingt ist durch objektive gesetzmäßige Notwendigkeiten. Notwendigkeiten, von denen die Menschen, die diese Entwicklung erleben, nichts wissen. Diese traditionelle Lehre geht aus vom Widerspruch zwischen Produktionsverhältnissen und Produktivkräften. Das heißt, eine geschichtliche Notwendigkeit etwa des Kapitalismus besteht dann, wenn die kapitalistische Ordnung der Produktion, die bürgerliche Gesellschaft und der bürgerliche Staat die einzige reale Möglichkeit bieten, die gesellschaftlichen Produktivkräfte, also die ökonomischen Ressourcen, den erreichten Stand der Technik und die Arbeitsfähigkeiten der arbeitenden Menschen am besten auszuschöpfen. Kommt es zur Krise, das heißt, wird der Kapitalismus unfähig, die ökonomischen Ressourcen auszunutzen, liegen ganze Industrien und damit Technologien brach, herrscht hohe Arbeitslosigkeit, dann hat sich, so die Lehre, die geschichtliche Notwendigkeit des Kapitalismus überlebt und die Notwendigkeit der Erkämpfung des Sozialismus ist gegeben. Korsch und Brecht stoßen hier nach und ihre Kritik betrifft den Kern der skizzierten Lehre. Sie fragen nämlich, wer es eigentlich festlegt, wann diese oder wann jene Notwendigkeit wirklich gegeben ist. Das heißt, sie fragen, wer es letztlich bestimmt, wann der Kapitalismus stabil und damit historisch notwendig ist und wann nicht. Korsch?
Man wirft viel Licht auf die Geschichte, wenn man gegenüber jeder behaupteten Notwendigkeit eines geschichtlichen Prozesses die Fragen stellt. A. Durch die Aktion welcher Klassen notwendig? B. Welche Folgen ergeben sich aus dieser Notwendigkeit für die durch Sie in Ihrer Aktion gehemmten Klassen?
Und Brecht?
Begnüge dich nie mit der Rede von der Notwendigkeit, sondern stelle klar, welche Klasse gerade diese Notwendigkeit festlegt. Nicht zufrieden mit dem Feststellen von Tatsachen zeigst du ihren Inhalt und zeigst, dass sie jede andere Möglichkeit eines Auswegs ausschließen als die Aktion der unterdrückten Klasse selbst.
Beide, Korsch und Brecht, nehmen radikal Partei für die unterdrückte Klasse und deren subjektiven Willen zur revolutionären Aktion jetzt und hier. Von daher lehnen sie die Lehre von der historischen Notwendigkeit ab, weil sie nicht von dem Aktionswillen der unterdrückten Klasse ausgeht, sondern aus der Gesetzlichkeit geschichtlicher Prozesse erst die Nötigkeit oder Unnötigkeit solcher Aktionen ableitet. Auch wieder in Form eines lapidaren Gebots hat Brecht geradezu eine Umkehrung des traditionellen Verhältnisses von Notwendigkeit und Handeln gefordert. Statt dass aus bestimmten Notwendigkeiten erst bestimmte Handlungen erfolgen, fordert Brecht, bestimmte Handlungen zu Notwendigkeiten zu machen.
Wenn du die Notwendigkeit einer Reihe von Tatsachen feststellst, so vergiss nicht, dass du selbst auch eine dieser Tatsachen bist und bestimme die Notwendigkeit möglichst genau. Sie braucht nämlich, um eine Notwendigkeit zu sein, ganz bestimmtes Handeln.
Was Brecht meint, ist dies. Jede Behauptung einer Notwendigkeit, auf was auch immer sie sich beziehe, kann nur dann richtig sein, wenn sie die Behauptung der Notwendigkeit eines bestimmten Handelns ist. Denn, wie Brecht sagt, jede Notwendigkeit braucht, um eine Notwendigkeit zu sein, ganz bestimmtes Handeln. Das allerdings ist eine radikale Umdeutung der traditionellen Lehre. Eine aktivistische Umdeutung, könnte man sagen, denn nicht objektive, außerhalb des unmittelbaren Bewusstseins und Handlungswillens liegende Notwendigkeiten sind hier gemeint, sondern als notwendig gilt Brecht allein das, was aus einer Handlung selber folgt, aus Aktivität. Wie hatte Korsch seine Thesen überschrieben?
Thesen über aktivistischen Materialismus. Inhalt nach Marx und Lenin, Form nach Sorel.
Aktivistischer Materialismus. Ein paradoxer Ausdruck, der sehr gut das zusammenfasst, was Brechts Lehre von der Notwendigkeit meint, die nur gilt, wenn sie auf Handeln basiert. Dass nun dieser inhaltlichen und theoretischen Position, die Korsch und Brecht hier vertreten, auch die sprachliche Form entsprechen muss, liegt auf der Hand. Das inhaltliche Moment der Handlung, der subjektiven Aktion der unterdrückten Klasse, des subjektiv verändernden Eingriffs in die bestehenden Verhältnisse, dies findet seine Entsprechung in der Plastizität und Eindringlichkeit der sprachlichen literarischen Form. Bei Brecht durch den drängenden Charakter des Gebots und bei Korsch durch die von Sorel abgeschaute Durchsichtigkeit der Thesenform. Beide Texte, Korschs Sorelisierung und Brechts Brechtisierung, stimmen nun nicht rein zufällig derart formal und inhaltlich überein, sondern wohl deshalb, weil sie aus einer gemeinsamen Arbeitsgruppe hervorgegangen sind, die Brecht im letzten Jahr der Weimarer Republik in seiner Wohnung veranstaltete. Diese Arbeitsgruppe, an der übrigens auch Alfred Döblin und der Regisseur Zlatan Dudol regelmäßig teilnahmen, stand unter dem Thema »Dialektischer Materialismus« und ist zweifellos für Brechts marxistische Studien sehr entscheidend gewesen. Vielleicht auch wegen der Zusammenarbeit mit Karl Korsch, der von da ab, wie Brecht es später mehrfach betonte, für ihn in allen Fragen der marxistischen Theorie ein unersetzlicher Freund und Gesprächspartner wurde. Nach 1933, als Brecht ins dänische Exil ging, lebte Korsch fast ein halbes Jahr im Brechtschen Haus am Skaubostrand. Ein umfangreicher, über mehrere Jahrzehnte sich erstreckender Briefwechsel zwischen Korsch und Brecht ist zwar erhalten, jedoch aus unerfindlichen Gründen bislang unveröffentlicht und lagert in den Archiven in Amsterdam und Ost-Berlin. In einem dieser Briefe, der nicht datiert ist, aber wohl aus den 40er Jahren stammt, schreibt Brecht an Korsch:
»Ich betrachte Sie als meinen Lehrer. Ihre Arbeiten und Ihre persönliche Freundschaft bedeuten viel für mich und es kommt nur darauf an, dass Sie mit mir Geduld haben. Ich diskutiere seit langem alle strittigen Punkte im Kopf mit Ihnen, bevor ich etwas schreibe.
Dass Korsch tatsächlich, wie Brecht in diesem und einigen anderen Briefen schreibt, Lehrer Brechts gewesen sei, wird von einigen Brecht-Forschern in der DDR als sogenannte Korsch-Legende abgetan. Das will nicht recht einleuchten, weil nicht irgendwelche westlichen Brechtianer einen obskuren, politisch angeblich einer Abart des Trotzkismus zuzurechnenden Mann namens Karl Korsch zum Lehrer Brechts erkoren haben, sondern Brecht selbst ihn so nennt. Zu diesem Lehrertitel wäre allerdings einiges anzumerken. Brecht, der Autor der Lehrstücke, hatte ein ganz ausgeprägt eigenes Verhältnis zu allen Lehrern und aller Lehre. Ein brechtscher Aphorismus lautet: Der Lernende ist wichtiger als die Lehre und somit als alle Lehrer. Man muss den Titel Lehrer, den Brecht Korsch verlieh, mit all diesen Besonderungen verstehen, die aus Brechts ausgeprägtem Verhältnis zum Lehren, Lernen, in die Lehre gehen, sich ergeben. Aber wer ist nun dieser Karl Korsch? Dass nur die wenigsten Hörer ihn kennen werden und auch keines der gängigen Lexika à la Brockhaus seinen Namen erwähnt, liegt wohl daran, dass Korsch und seine theoretischen Arbeiten bis vor knapp 10 Jahren so gut wie vergessen waren. Aber auch schon vor 1933 war Korsch keineswegs so bekannt wie etwa schon Lukács oder Ernst Bloch. Vielleicht seiner Unbekanntheit wegen hat Brecht diesem für ihn wichtigen Mann eine kurze Notiz gewidmet mit der Überschrift »Über meinen Lehrer«. Korsch wird zwar namentlich nicht erwähnt, ist aber in jedem Satz angesprochen. Ihr Anfang lautet:
»Über meinen Lehrer«. Mein Lehrer ist ein enttäuschter Mann. Die Dinge, an denen er Anteil nahm, sind nicht so gegangen, wie er es sich vorgestellt hatte. Jetzt beschuldigt er nicht seine Vorstellungen, sondern die Dinge, die anders gegangen sind. Allerdings ist er sehr misstrauisch geworden. Mit scharfem Auge sieht er überall die Keime zukünftiger enttäuschender Entwicklungen.
Korsch wird von Brecht hier als enttäuschter, ja fast verbittert misstrauischer Mann geschildert. Grund zur Enttäuschung hätte Korsch allerdings gehabt, wie schon ein kurzer Blick auf die tabellarische Skizze seines Lebens zeigt. Geboren 1886, Studium in Berlin und Jena, dort aktives Mitglied der Studentenbewegung der Vorkriegszeit. Promotion 1911, Doktor der Rechte. Im Ersten Weltkrieg eingezogen, Verlust aller militärischen Grade wegen Verweigerung der Waffe. 1918 aktives Mitglied der Sozialisierungskommission des Ruhrbergbaus. Habilitation in Jena. 1920 Privatdozent in Jena und Eintritt in die KPD. 1923 Professor in Jena für Zivil-, Prozess- und Arbeitsrecht. Im Herbst 1923 war Korsch wenige Monate lang Justizminister in der SPD-KPD-Koalitionsregierung in Thüringen, die aber schon Ende 1923 durch Reichstruppen aufgelöst wurde. 1924 Aberkennung der Professur wegen seiner Aktivitäten in der Kommunistischen Partei. Korsch wird Reichstagsabgeordneter der KPD und Chefredakteur der theoretischen Zeitschrift der Partei, der Internationale. 1925 Verlust der Chefredakteursfunktion wegen seiner Opposition gegen die politische Linie der Partei, die immer rigider von Moskau aus bestimmt wird. 1926 Parteiausschluss wegen sogenannter ideologischer und politischer Linksabweichung. Korsch hält in den folgenden Jahren jedoch weiterhin Vorträge und Kurse zur Theorie des Marxismus ab, die Brecht ab 1928 regelmäßig besucht. 1933 Exil. Zunächst England, dann Dänemark, wo er bei Brecht wohnt, dann Paris, ab 1936 USA. Nach dem Krieg konnte Korsch in Deutschland nicht wieder Fuß fassen und blieb in den Staaten, wo er nach langer schwerer Krankheit 1961 starb.
Mein Lehrer ist ein enttäuschter Mann. Die Dinge, an denen er Anteil nahm, sind nicht so gegangen, wie er es sich vorgestellt hatte.
Allerdings. Korschs persönliches Schicksal ist nicht untypisch für das eines deutschen Intellektuellen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Sozialkritisches Engagement im Ersten Weltkrieg, Politisierung nach links in den frühen 20er Jahren und völliger Existenzverlust durch den Faschismus, das sind die biografischen Kennzeichen vieler Intellektueller der Weimarer Zeit. Korsch aber hat es weit härter getroffen. Denn durch den Verlust der Professur wegen seiner KPD-Aktivitäten und durch den Verlust der Parteizugehörigkeit wegen seiner oppositionellen Haltung war Korsch schon 1926 praktisch exiliert. Schon damals, wie auch nach 1945, hatte er in Deutschland keine Arbeitsmöglichkeit mehr. Und das ist der Grund, warum auch seine theoretischen Arbeiten bis vor wenigen Jahren fast unbekannt waren. Die Studentenrebellion der 60er Jahre, die ja politisch gerade an Tradition der frühen 20er Jahre wieder anknüpfte, hat Karl Korsch gleichsam wiederentdeckt, wie mit ihm ja auch den frühen Lukács. Heute ist Karl Korschs Hauptwerk aus dem Jahre 1923, Marxismus und Philosophie, ein gleichrangiger Bestandteil der internationalen marxistischen Diskussion, ebenso wie Georg Lukács' ebenfalls 1923 geschriebenes Buch Geschichte und Klassenbewusstsein. Theorie und Praxis der Neuen Linken, deren Wirkung innerhalb und außerhalb der politischen Parteien der kapitalistischen und sozialistischen Staaten Europas wohl heute noch unabschätzbar ist, basieren wesentlich auf den Anstößen, die diese beiden Bücher, Korschs und Lukács, Ende der 60er Jahre gegeben haben. Brecht hat Korschs theoretische Arbeiten gut gekannt. In der Notiz über meinen Lehrer heißt es dazu:
Seine Hilfe bei meinen Arbeiten ist unschätzbar. Er entdeckt alle Schwächen. Und er macht sogleich Vorschläge. Er weiß viel. Ihm zuzuhören ist schwierig. Seine Sätze sind sehr lang. So bringt er mir Geduld bei.
Aus dem Briefwechsel zwischen Brecht und Korsch geht hervor, dass Korsch tatsächlich an wenigstens zwei Arbeiten Brechts mitgearbeitet hat. Es sind dies das schon erwähnte Büchlein Metis, Buch der Wendungen, worin Korsch als der Philosoph Co. auftritt und zu dem Korsch, einem Brief zufolge, selber auch einzelne Aphorismen beigetragen hat. Das andere ist die sogenannte Versifizierung des Kommunistischen Manifests, Brechts seltsamer und schon zu Entstehungszeiten im Kreise seiner Freunde sehr umstrittener Versuch, das Kommunistische Manifest von Marx und Engels in Gedichtform, und zwar im klassischen Versmaß des Hexameter, umzuschreiben. Korsch hat dazu eine ganze Liste von Verbesserungsvorschlägen und Anmerkungen brieflich mitgeteilt. Doch die Diskussion dieser Zeugnisse der direkten Zusammenarbeit muss aufgeschoben werden, bis endlich alle Materialien, vor allem eben der Briefwechsel zwischen Korsch und Brecht, veröffentlicht sind. Doch schon im veröffentlichten Werk Brechts sind die Spuren, die Korschs theoretische Position in Brechts marxistischen Studien hinterlassen hat, unübersehbar. Die Grundzüge von Korschs marxistischer Theorie seien im Folgenden kurz charakterisiert. Auch um manches, worin sich Brecht von Korsch unterschied, dagegen abzuheben. Schon am ersten Zeugnis von Korschs und Brechts gemeinsamer Diskussion in jener Arbeitsgruppe über den dialektischen Materialismus wurde deutlich, dass Korsch und mit ihm Brecht eine relativ kritische Haltung gegenüber der traditionellen Lehre von der materialistischen Gesetzlichkeit der geschichtlichen Entwicklung einnahmen. Korsch hielt dagegen seine These vom aktivistischen Materialismus, worin das traditionelle Verhältnis von Notwendigkeit und Handeln umgekehrt wird und als notwendig für Korsch nur das gilt, was in der revolutionären Aktion des Proletariats und der unterdrückten Klassen gründet. Diese Korsche These hängt nun mit seiner generellen Ansicht des Marxismus zusammen, weil er es nämlich grundsätzlich bestritt, dass der Marxismus, auch soweit in ihm theoretische Aussagen getroffen werden, überhaupt eine Theorie im herkömmlichen Sinne sei. In Marxismus und Philosophie, Korschs Hauptwerk, findet man dazu folgenden zentralen Satz:
Eine Auffassung, welche der Theorie eine selbstständige Existenz außerhalb der realen Bewegung zusprechen wollte, wäre weder materialistisch noch auch nur hegelisch-dialektisch. Sie wäre einfache, idealistische Metaphysik.
Reale Bewegung meint hier bei Korsch eben jene gesellschaftlichen und ökonomischen Prozesse, die Gegenstand der marxistischen Theorie sind. Und wenn also diese Theorie nun selbst, wie Korsch sagt, keine selbstständige Existenz mehr haben könne, dann heißt das, dass sie auch keine nur theoretische Wahrheit mehr haben kann. Marxistische Theorie hat für Korsch in der Tat keine bloß theoretisch ausweisbare Wahrheit und Geltung. Wahrheit und Geltung der Theorie beweisen sich in der Praxis und nirgends sonst. Korschs Hauptthese war, und damit unterschied er sich schon früh von der offiziellen Lehre der deutschen und der sowjetischen KP, dass der Marxismus keine positive, sondern eine wesentlich kritische Wissenschaft sei. Also nicht dazu da, Weltanschauung und totale Welterklärung zu leisten, sondern an bestimmten konkreten Punkten Veränderungen zu bewirken. Kritischer Charakter des Marxismus, das heißt für Korsch, der Marxismus ist im Kern Theorie der Revolution und revolutionäre Theorie der Entwicklung und Veränderbarkeit der bestehenden Gesellschaftsstruktur. Für Korsch hatte somit die von der stalinistischen Philosophie behauptete Geltung des dialektischen Materialismus auch für Naturerscheinungen, die sogenannte Naturdialektik, mit Marxismus nichts zu tun. Korsch bestritt, dass marxistische Theorie überhaupt nach bürgerlichen und klassisch-philosophischen Modellen aufgebaut sein könne. Marxistische Theorie sei keine positive Wissenschaft, genüge also deshalb auch bewusst nicht den Wissenschaftsansprüchen, die von ihr wertfreie Voraussetzungen, überprüfbare Methoden und ein eng umschriebenes Gegenstandsfeld verlangten. Marx habe ja nicht nur dem Inhalt nach die bürgerliche Wissenschaft kritisiert, sondern vor allem und in erster Linie der Form nach. Korschs erste theoretische Kontroverse innerhalb der Partei ging um eben diesen Punkt. Es ging um die Methode der Dialektik. Thalheimer, einer der führenden Theoretiker der KPD, hatte die Forderung erhoben, die materialistische Dialektik solle endlich als ein selbstständiges, für sich abgeschlossenes System von Denkbestimmungen aufgefasst werden, um so das Erbe von Marx, Engels und Lenin in einer universalgültigen und anwendbaren wissenschaftlichen Methode sicherzustellen. Korschs Erwiderung war, dass eine solche Dialektik als losgelöstes Denkschema bei Marx oder Lenin nicht existiere, sondern wenn Marx in seinen historischen Untersuchungen dialektisch verfahre, dann immer gebunden an die Darstellung eines konkreten geschichtlichen Stoffes, von dem sie nicht loslösbar sei. Korsch schrieb:
Eine wirklich materialistische Dialektik kann über die Denkbestimmungen und die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen an sich, abgesehen von ihrem jeweiligen konkreten geschichtlichen Inhalt, überhaupt nichts aussagen. Von dieser ihrer geschichtlichen Bezogenheit abzusehen und die Denkbestimmungen abstrakt für sich in ein System bringen zu wollen, bedeutet die Preisgabe der revolutionären Dialektik. Die materialistische Dialektik kann nur in der Praxis der proletarischen Revolution und in einer Theorie, die ein immanenter, wirklicher Bestandteil dieser revolutionären Praxis ist, konkret angewendet werden.
So wenig also für Korsch der Marxismus eine positive Wissenschaft ist, so wenig kann auch die Dialektik als für sich genommene Methode bestehen. Sie gebe es nur als einen selber schon wirklichen Bestandteil der revolutionären Praxis, also immer nur in ihrer konkreten Anwendung, nicht als davon unabhängiges Denkraster. Bei Brecht finden sich deutliche Spuren dieser Korschen Lehre von der konkreten Dialektik. Das zeigen viele Notizen zur Dialektik, zur großen Methode, zur proletarischen Dialektik, die im Rahmen seiner marxistischen Studien entstanden und in denen Brecht immer wieder die Frucht und Folgenlosigkeit einer Dialektik hervorhob, die als abstrakte Methode oder gar als in der Natur vorkommendes Bewegungsgesetz behauptet werde. Wenn Korsch solcher Art Dialektik für reine hegelisch-idealistische Metaphysik hielt, sagt Brecht es einfacher. Sie sei eine reine Sache des Kopfes.
Nur in den Köpfen der Dialektiker spiegelt sich dieses Ding Dialektik, das eine Eigenschaft der Natur ist, wieder. So in Kenntnis gesetzt von den Eigentümlichkeiten irdischer Erscheinungen, sind die Dialektiker, im gewaltigen Vorsprung zu anderen Menschen, imstand, ihre Vorkehrungen zu treffen. Die Anhänger dieser einfachen, aber begeisternden Auffassung verfallen, wenn man sie auf die Ähnlichkeit ihrer Auffassung mit der einiger Handleser, sie könnten die in der Handfläche gelesenen bevorstehenden Ereignisse jetzt nach ihrer Feststellung natürlich vereiteln, hinweist, in mürrisches und übelnehmerisches Gemurmel. In Wirklichkeit ist die Dialektik eine Denkmethode oder vielmehr eine zusammenhängende Folge intelligibler Methoden, welche es gestattet, gewisse starre Vorstellungen aufzulösen und gegen herrschende Ideologien, die Praxis geltend zu machen.
Dialektik als Naturgesetz oder Weltanschauung existierte für Brecht nicht. Weltanschauungen sind Arbeitshypothesen, sagt er an anderer Stelle, und eine ähnliche Arbeitshypothese ist für ihn die Dialektik. Angewandt zur Durchbrechung herrschender Denkmuster und traditionell eingefahrener Vorstellung leiste sie gute Dienste. Sie ist, sagt Brecht, eine Konstruktion von Ansichten, die ein Verhalten ergeben oder aus einem solchen kommen. Dialektisches Denken, das an keine Methode dabei gebunden ist, ist für Brecht immer eingreifendes Denken. Brechts Konzeption dieses eingreifenden Denkens hängt zusammen mit seiner literarischen Verfremdungspraxis, die er in seinen Stücken anwandte, um das Bekannte durch irgendeine Verfremdung fraglich werden zu lassen. Brecht verkürzt oder überzeichnet bekannte Vorgänge, um dem Publikum Anlass zum Nachdenken zu geben, was an diesen so bekannten Vorgängen veränderbar ist. Das eingreifende Denken Brechts greift also insofern ein, als es andere zum Nachdenken zwingt. Und es ist eben diese intendierte Wirkung, die das Eingreifende zu einem dialektischen Denken macht. Korsch hat seine Anschauungen über marxistische Theorie und marxistische Methode in 4 Punkten zusammengefasst, die wir zum Schluss zitieren wollen. Alle 4 Punkte gelten gleichermaßen für Brecht. Korsch stellte sie an den Anfang seines Aufsatzes, warum ich ein Marxist bin.
Erstens, alle Lehrsätze des Marxismus, auch die augenscheinlich allgemeiner Natur, sind spezifisch. Zweitens, der Marxismus ist nicht positiv, sondern kritisch. Drittens, sein Gegenstand ist nicht die bestehende, sondern die untergehende und als untergehend bewiesene kapitalistische Gesellschaft. Viertens, sein Zweck ist nicht die Anschauung und der Genuss der bestehenden Welt, sondern ihre praktische Umwälzung.
Alle 4 von Korsch hier aufgestellten Leitsätze könnten ohne Abstrich Leitsätze der Brechtschen Konzeption des eingreifenden Denkens sein. Eingreifendes Denken soll immer nur, auch wenn es ganz weltanschaulich klingende Sätze enthält, spezifische, durch Verfremdung erreichte kritische Wirkung erzielen. Aller Unterhaltungswert und Genuss dient nur dazu, die Möglichkeit eines veränderten Verhaltens aufzuweisen. Darüber hinaus aber geben diese 4 Leitsätze Korschs eine Art theoretische Begründung für das Brechtsche Verfahren, die marxistische Themen und Thesen selbst einer literarisierenden und verfremdenden Bearbeitung zu unterziehen. Denn wenn von Korsch gefordert wird, dass der Marxismus kritisch und konkret das Bestehende in der Perspektive seiner Veränderbarkeit aufzuzeigen habe, dann muss er auch veränderte Sprache und Ausdrucksform gewinnen. Eben das tut Brecht in seinen Literarisierungsversuchen. Um das, was Marxismus zu sagen hat und was er ist, verständlicher und zugleich so zu formulieren, dass es zum Nachdenken Anlass gibt. Im Métis findet sich dafür ein schönes Beispiel. Es geht um den berühmten Satz von Marx, dass das Sein das Bewusstsein determiniert. Karl Marx hat hier den Namen Camus.
Meister Camus sagt, dass das Bewusstsein abhängt von der jeweiligen Art, in der die Menschen das zum Leben Notwendige herstellen. Er leugnet, dass die Menschen sich in ihren Köpfen weiter vom wirtschaftlichen Standpunkt befreien können als in der Wirtschaft. Das klingt zuerst niederdrückend. Aber die einfache Überlegung, dass in dieser Abhängigkeit doch dann alle großen Werke geschaffen wurden und dass diese durch ein Zugeständnis der Abhängigkeit doch auch nicht kleiner würden, bringt alles wieder in Ordnung. Übrigens ist es diesem Satz bestimmt, zwar nicht seinen Ruhm, aber seine Wichtigkeit einmal zu verlieren. Er wurde aufgestellt, damit gegen die herrschenden Gedanken der Zeit erinnert werden konnte, sie seien die Gedanken der Herrschenden. Das sollte ihren Wert begrenzen. Wenn es keine Herrschenden mehr gibt und wenn dann die Abhängigkeit von der Wirtschaft auf Erden nicht mehr so drückend von den meisten Menschen empfunden werden wird, kann auch der Satz Camus niemanden mehr bedrücken.
Eine ausführliche Begründung auf theoretischer Ebene, warum der marxische Satz, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein, keine überzeitlich philosophische, sondern nur für die bürgerliche Gesellschaft geltende Wahrheit hat, kann man in Korschs Buch Karl Marx nachlesen. Brecht macht es anders, aber in der Sache gleich. Er führt das Bedrückende und Entmündigende, das an diesem Satz liegt, auf die bedrückenden und entmündigenden Verhältnisse zurück, für die er gilt. Denn, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, verliert dann seine Wahrheit, wenn die Verhältnisse, auf die er sich bezieht, ihr Recht verlieren und geändert sind. Und gerade dann hat der Satz seine Wahrheit bewiesen. Brechts Darstellung dieses Marx'schen Satzes im Meti beschreibt also eine dialektische Figur der Argumentation, ohne zu argumentieren oder von Dialektik selbst zu reden. Sie ist eine eingreifende Darstellung, weil sie auf lockere, erzählende Art Zusammenhänge herstellt, die nachdenklich machen. Bei allem Gleichklang zwischen Korsch und Brecht, der bisher zur Sprache kam, soll Brechts Kritik an Korsch nicht unerwähnt bleiben. Sie ist nämlich äußerst scharf und niederschmetternd, was bei der im Übrigen häufigen Zustimmung zunächst überraschen muss. In Brechts Text über meinen Lehrer findet sich folgende Stelle.
Mein Lehrer dient der Sache der Freiheit. Er hat sich selber ziemlich frei gemacht von allerlei unangenehmen Aufgaben. Manchmal scheint es mir daher, dass er, bestünde er weniger auf seiner eigenen Freiheit, mehr für die Sache der Freiheit tun könnte. Auch beim Proletariat wäre er wohl nur ein Gast. Man weiß nicht, wann er abreist. Seine Koffer stehen immer gepackt.
Dass Brecht von Intellektuellen, die bei ihm Tuis heißen, besonders aber von denen, die auf gesicherten akademischen Posten revolutionär daherreden, nicht viel hielt, wird den Lesern des Tuis-Roman bekannt sein. Bekannt ist auch seine ziemliche Abneigung gegenüber solchen Exilkollegen wie Adorno, Horkheimer oder Thomas Mann. Aber Karl Korsch? Richtig ist, dass sich Karl Korsch etwa ab Ende der 30er Jahre vom Marxismus abwandte und sich theoretisch mehr von bestimmten positivistischen Richtungen der amerikanischen Soziologie versprach. Aufschluss über diese späte Entwicklung Korschs wird erst die Veröffentlichung seines letzten Werks, das sogenannte Buch der Abschaffungen, geben, das bislang im Amsterdamer Korsch-Archiv schmort. Korsch hat sich sicher später die Freiheit genommen, die Revolutionstheorie des Marxismus stark anzuzweifeln. Und man mag auch Zweifel haben, ob Korsch seine eigene intellektuelle und privilegierte Existenz wirklich radikal und konsequent in Frage gestellt hat. Aber kann Brecht ihm dies vorwerfen? Ausgerechnet Brecht, der anders als Korsch nie in der Partei war und anders als Korsch nie außerhalb seiner literarischen Arbeit politisch aktiv? Oder sollte Brechts Hintersinn bei dieser Kritik, dass Korsch sich von allerlei unangenehmen Aufgaben freigemacht habe, so weit gehen, dass künftige Brecht-Leser sich in diesem Sinne nun auch mit Brecht selbst beschäftigen, um aus der richtigen Frage des falschen Fragers am Ende die Lehre zu ziehen?